Sie hören Was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek. Hand aufs Herz. Wann haben Sie denn das letzte Mal im Urlaub diesen einen Moment gespürt? Diesen Moment, in dem die Welt stillsteht, weil das Fremde uns wirklich berührt? Bei vielen von uns, und da nehme ich mich gar nicht aus, hat sich da nämlich etwas verändert. Wenn wir an Reisen denken, dann denken wir heute oft an die Schlangen, am Security-Check, an den Kampf um die Poolliege oder an Orte, die so voll sind, dass man die Schönheit vor lauter Menschen kaum noch sieht. Früher, da war das etwas anders. Da war der Flug nach Malaga mit der, sagen wir mal, charismatischen Spantax noch ein echtes Abenteuer. Heute ist das Reisen eine soziale Errungenschaft für Milliarden Menschen geworden. Aber genau das ist das Paradox. Wir regen uns darüber auf, dass die Welt voll ist und merken gar nicht, dass wir ja Teil dieser Masse sind. Ist das Reisen also kaputt? Haben wir die Magie gegen den Urlaubsstress eingetauscht? Darüber diskutieren wir heute. Anlass ist nämlich das neue Buch des Reisejournalisten Philipp Lage. Er nennt es radikal Travel is Broken. Ein Ratgeber darüber, warum Reisen uns so oft enttäuscht und wie wir den Riss in der Urlaubsfassade vielleicht doch noch ein bisschen flicken könnten. Brauchen wir ein Reparaturkit für unser Fernweh oder müssen wir das Unterwegssein völlig neu definieren? Wir von Was mit Reisen haben uns das Buch für Sie bereits vorgelesen und mit Unterstützung von KI analysiert und aufgebröselt. Das Thema geht ja schon ziemlich an die Substanz. Wie könnte man all die Thesen und Hintergründe so extrahieren und aufbereiten, dass da trotzdem ein Appetithäppchen herauskommt, nach dem Podcast das ganze Buch von Philipp Lage selbst lesen zu wollen? Herausgekommen ist ein Gespräch über volle Buffets, leere Versprechen und die Suche nach der verlorenen Leichtigkeit. Herzlich willkommen.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Denk mal an diesen einen ganz spezifischen Moment. Also der Koffer liegt offen auf dem Bett und daneben stapeln sich halt Badehose, Wanderschuhe, vielleicht noch der Reiseführer.
Mhm, der Klassiker.
Genau. Und eigentlich ist das ja der magische Startschuss, oder? So, für die schönste Zeit des Jahres. Aber, und da müssen wir heute mal ganz ehrlich zu uns selbst sein, genau in dem Moment mischt sich oft schon so ein extrem präsentes, beklemmendes Gefühl der Erschöpfung ein.
Ja, absolut. Es fühlt sich dann eher so an, als würde man sich auf ein hochkomplexes, unheimlich wichtiges Projekt auf der Arbeit vorbereiten.
Richtig, ja.
Ein Projekt, bei dem man auf gar keinen Fall versagen darf, anstatt dass man einfach in die Freiheit aufbricht.
Und exakt dieses Paradoxon, das knöpfen wir uns in unserer heutigen Analyse mal richtig vor. Also wir Deutschen haben im Jahr 2023, halte dich fest, rund 90 Milliarden Euro für das Reisen ausgegeben.
Wahnsinn.
90 Milliarden. Wir investieren also massiv Zeit, Geld und emotionale Energie, nur um am Ende oft gestresster zurückzukommen, als wir eigentlich abgefahren sind.
Das ist wirklich absurd.
Total. Und unsere Linse für dieses Phänomen heute ist das Buch Travel is Broken von Philipp Lage. Der durchleuchtet da die Tourismusbranche, verknüpft das Ganze mit harten psychologischen Studien zur Erholung und blickt auch auf soziologische Phänomene.
Genau, eine sehr ganzheitliche Betrachtung.
Ja. Und unsere Mission heute ist es herauszufinden, wie wir dieser psychologischen Falle des ständigen Optimierungswahns irgendwie entkommen können. Und das völlig wertfrei. Egal, ob du am liebsten im All-Inclusive-Club am Pool liegst, den Zeltplatz im Harz bevorzugst oder mit dem Rucksack durch Asien ziehst.
Wir verteidigen hier jede Art des Reisens.
Absolut aus vollem Herzen. Die Frage ist halt nur, wie knacken wir den Code, damit dieser hart erarbeitete Urlaub wieder ein von echtem Glück erfülltes Erlebnis wird?
Also der Schlüssel liegt meiner Meinung nach zunächst darin, mal diese historische Dimension zu betrachten.
Mhm, okay.
Reisen ist heute ja eine gigantische soziale Errungenschaft. Weltweit hängen etwa 10% des Bruttoinlandsprodukts an Tourismus.
Das ist schon eine Hausnummer.
Total. Und es ist ein unglaubliches Privileg, dass heutzutage Menschen aus fast jeder Einkommensklasse die Möglichkeit haben, ihren Standort zu wechseln, ne? Also die Welt zu sehen.
Ja, früher war das ja wirklich nur so einer ganz winzigen Elite vorbehalten.
Richtig. Und selbst noch in den 80er Jahren, da hieß es oft, naja, ab 50 wird man ruhiger und bleibt eher zu Hause.
Stimmt.
Heute reisen die Menschen bis weit über 70. Reisen ist einfach ein elementarer Bestandteil der Definition von einem, ich sag mal, guten Leben geworden.
Wobei diese Demokratisierung des Reisens offensichtlich auch einen massiven gesellschaftlichen Druck erzeugt hat, oder?
Ja, leider.
Also allein der Satz, wir müssen dieses Wochenende unbedingt noch den Urlaub buchen, der löst ja in vielen Familien regelrechte Panikattacken aus.
Oh ja, das kenne ich.
Und versuch mal, in der Kaffeeküche im Büro zu erzählen, dass du deine 3 Wochen Sommerurlaub einfach nur zu Hause auf dem Balkon verbringst.
Urlaub auf Balkonien, genau.
Genau. Die Blicke der Kollegen, die sprechen da wirklich Bände. Da schwingt dann sofort dieser Verdacht mit, haben die finanzielle Probleme?
Oder stecken die in der Ehekrise?
Ja, oder ist jemand schwer krank? Wer heute nicht verreist, der macht sich in unserer Gesellschaft quasi verdächtig.
Das ist wirklich so, ja.
Und das führt dann dazu, dass wir den Urlaub wie so ein Managementprojekt behandeln. Also wir lagern unseren Leistungsdruck einfach nur aus, ne? Der Schreibtisch wird quasi gegen den Reiseplan getauscht, inklusive Excel-Tabelle für die Sehenswürdigkeiten.
Ja, und der Mechanismus dahinter, der ist super spannend. Das ist eine massive Überladung mit Erwartungen.
Wie meinst du das genau?
Also wir pressen in diese 2 oder 3 Wochen Urlaub den Anspruch hinein, all das kompensieren zu müssen, was uns in den restlichen 50 Wochen des Jahres irgendwie fehlt.
Ah, krass. Der Urlaub als Intensivstation für die Seele sozusagen.
Exakt so. Wir verlangen von so einer Reise nach Italien oder an die Ostsee, dass sie uns Sinn gibt, tiefgreifende Erholung, Abenteuer, familiäre Harmonie und dann am besten noch Selbstfindung obendrauf.
Das ist ja völlig unmöglich. Das kann doch kein Ort der Welt leisten.
Eben. Die psychologische Forschung zeigt da auch sehr deutlich, dass das menschliche Gehirn nicht einfach per Knopfdruck vom Überlebens- und Arbeitsmodus in diesen ultimativen Entspannungsmodus umschalten kann, nur weil sich halt die geografischen Koordinaten geändert haben.
Ja, das leuchtet total ein. Und als wäre dieser innere Druck nicht schon gewaltig genug, haben wir ja alle noch so einen kleinen digitalen Brandbeschleuniger in der Hosentasche.
Das Smartphone.
Genau. Und Lager arbeitet in dem Buch echt pointiert heraus, wie unterschiedlich die Generationen diesen Druck erleben. Also nimm mal meine Generation, die Millennials.
Mhm.
Wir waren noch total davon besessen, uns als individuelle Traveler zu inszenieren. Nur um uns bloß von diesem schnöden Touristen abzugrenzen, weißt du?
Ja, diese klassische Abgrenzung.
Richtig. Wir haben uns eingeredet, dass ein Rucksack auf dem Rücken und ein knarrendes Hostelbett uns irgendwie authentischer machen als den Typen mit Rollkoffer im Hotel.
Wobei das ja eigentlich eine sehr durchschaubare Illusion ist, oder?
Total.
Denn strukturell seid ihr am Ende denselben Pfaden gefolgt. Aber wenn wir uns jetzt die Generation Z ansehen, da sehen wir eine völlig neue Dimension dieses psychologischen Drucks.
Wegen Social Media, ne?
Genau. Die Algorithmen von TikTok und Instagram, die diktieren regelrecht das Reiseverhalten. Lage zitierter Umfragen, die belegen, dass sich fast die Hälfte der Gen Z geradezu gezwungen fühlt, die Welt zu bereisen.
Wow, gezwungen.
Ja, und für jeden Dritten ist so eine Reise sogar nur dann als Erfolg zu verbuchen, wenn er oder sie ästhetisch perfekten Content darüber posten kann.
Das ist schon hart.
Und das führt dann zu einem Phänomen, das die Psychologie als Travel Dysmorphia bezeichnet.
Travel Dysmorphia, das klingt nach einem ziemlich klinischen Begriff. Wie genau äußert sich diese Dysmorphie dann im Kopf?
Also der Begriff lehnt sich an die Körperdysmorphie an, beschreibt hier aber eben eine verzerrte Wahrnehmung von Erfahrungen.
Okay.
Unser Gehirn ist ja evolutionär darauf programmiert, unseren sozialen Status innerhalb der Gruppe immer abzugleichen. Früher war diese Gruppe das Dorf.
Mhm.
Heute ist es das globale Internet. Und egal wie fantastisch dein eigener Urlaub in dem Moment ist, wenn du am Strand liegst und durch deinen Feed scrollst, dann siehst du da hunderte Menschen, die scheinbar an noch exotischeren Orten sind.
Oder spektakuläreres Essen haben.
Genau, oder einfach nur das bessere Licht für ihre Fotos erwischt haben. Und das Gehirn registriert das sofort als einen sozialen Rückstand.
Auch krass.
Du hast also permanent dieses nagende Gefühl, nicht genug zu erleben. Was dann eine konstante Ausschüttung von Stresshormonen zur Folge hat, obwohl du eigentlich physisch an einem wunderschönen Ort bist und entspannen solltest.
Wow. Wir ruinieren uns also das absolute Hier und Jetzt durch diesen ständigen virtuellen Vergleich?
Exakt.
Wobei ich da bei mir selbst noch ein ganz anderes Phänomen beobachte, was Lage im Buch den TripAdvisor-Effekt nennt.
Oh ja, ein sehr gutes Beispiel.
Also bevor ich auch nur den Koffer aus dem Keller hole, habe ich bereits die 36 besten Tacos in Mexiko-Stadt gegoogelt oder halt die versteckten Buchten auf Mallorca.
Aber da muss ich jetzt mal kurz den Advokaten des Teufels spielen.
Schieß los. Ist das nicht einfach wahnsinnig smart? Ich meine, ich gebe einen Haufen Geld für diesen Urlaub aus. Sich vorher abzusichern, das bewahrt mich doch davor, in völlig überteuerten Touristenfallen zu landen oder ungenießbares Essen serviert zu bekommen?
Das ist natürlich das Argument. Aber die Frage ist ja, welchen Preis du für diese scheinbare Sicherheit zahlst.
Mhm.
Es gibt dann nämlich einen fundamentalen Unterschied zwischen einer groben Orientierung und der totalen Vorwegnahme der Reise.
Okay, wie meinst du das?
Naja, wenn du jeden Winkel einer kleinen Gasse, jedes Gericht auf der Speisekarte und den genauen Winkel des Sonnenuntergangs schon durch 50 Bewertungen und Fotos auswendig kennst, noch bevor du überhaupt ins Flugzeug steigst, dann betreibst du eine Art Instant-Tourismus.
Instant-Tourismus, das trifft es gut.
Neurologisch gesehen beraubst du dich einfach der Überraschung. Unser Gehirn schüttet Dopamin aus, wenn es etwas Unerwartetes entdeckt.
Ah, und das fällt dann komplett weg.
Genau. Wenn alles vorab durchgeplant ist, degradierst du dich quasi selbst zu einem menschlichen Scanner, der nur noch abgleicht.
So nach dem Motto, sieht der Taco wirklich exakt so aus wie auf dem Foto bei Google Maps?
Richtig. Das Erlebnis wird zu einer reinen Checkliste. Du spürst den Ort gar nicht mehr wirklich, du validierst nur noch Daten.
Irgendwie wie ein Spoiler für einen Film, den man sich dann danach trotzdem noch komplett im Kino ansieht.
Perfekter Vergleich, ja.
Und das treibt ja völlig absurde Blüten, gerade wenn es um diese Sucht nach dem perfekten Beweisfoto geht. Das Beispiel im Buch mit diesem Tempel auf Bali, dem Lempoyang Luhur-Tempel, das hat bei mir echt für ungläubiges Kopfschütteln gesorgt.
Ja, das ist wirklich der Gipfel.
Für alle, die das nicht kennen, es gibt da dieses weltberühmte Fotomotiv, bei dem sich Touristen so ganz malerisch zwischen zwei riesigen Tempelsäulen in einem kristallklaren Gewässer spiegeln.
Nur mit dem ganz kleinen Detail, dass es dort vor Ort gar kein Gewässer gibt.
Exakt. Da sitzt einfach ein cleverer Einheimischer auf einem Plastikstuhl, der den Touristen einen kleinen Spiegel direkt unter die Kameralinse des Smartphones hält, um diese Wasserspiegelung einfach zu faken.
Das ist so verrückt.
Die Leute fliegen um die halbe Welt und stehen dann da 2 Stunden in der prallen Sonne Schlange, um ein Foto von einem See zu machen, der physisch überhaupt nicht existiert. Nur um dann zu Hause beweisen zu können, wie wahnsinnig einzigartig und toll ihr Trip war.
Und genau das ist das perfekte Symptom für die Kernthese, die das Buch von dem Soziologen Andreas Reckwitz entlehnt. Nämlich, dass wir in einer Singularitätsgesellschaft leben.
Singularitätsgesellschaft? Okay.
Der soziologische Wandel der letzten Jahrzehnte hat unsere Werte komplett verschoben. In der industriellen Gesellschaft, so in den 50ern oder 60ern, da war Anpassung noch das Ideal.
Man wollte normal sein.
Genau, man wollte den gleichen Standard wie die Nachbarn haben. Aber im späten Kapitalismus von heute hat sich das radikal gedreht. Das Schlimmste, was dir gesellschaftlich passieren kann, ist es heute, gewöhnlich zu sein.
Ah, verstehe.
Jeder muss ein unverwechselbares Individuum sein. Man ist so der Kurator seines eigenen Lebens. Und das Reisen ist da zur härtesten Währung geworden, zum ultimativen Beweis für ein außergewöhnliches, erfolgreiches Leben.
Und das Spannende ist ja, das manifestiert sich völlig unabhängig vom Geldbeutel.
Absolut.
Also wer extrem wohlhabend ist, der bucht heute absurd exklusive Dinge, ne? Hubschrauber-Picknicks auf irgendwelchen entlegenen Gletschern in Neuseeland, U-Boot-Trips oder halt dieses obligatorische Floating-Breakfast im Infinity-Pool auf den Malediven.
Klassiker, ja.
Aber wenn ich mir die andere Seite des Spektrums ansehe, dann passiert da exakt dasselbe. Der vermeintlich bescheidene Student baut monatelang einen rostigen Van aus, um dann absolut minimalistisch durch Portugal zu fahren. Was natürlich akribisch auf Instagram dokumentiert wird.
Natürlich.
Oder man brüstet sich damit, an einem winzigen Plastiktischchen in Bangkok Streetfood zu essen, wo, Zitat, garantiert kein einziger anderer Tourist war.
Ja, das kennt man.
Letztlich sind doch das Luxusresort und dieser Vanlife-Minimalismus nur zwei unterschiedliche Bühnenbilder für exakt dasselbe Theaterstück, oder? Also diese verzweifelte Performance der eigenen Einzigartigkeit.
Besser kann man es nicht zusammenfassen. Die Mechanismen sind identisch. Beide Gruppen nutzen die Reise als Distinktionsmerkmal, also um sich abzuheben.
Mhm.
Aber das Befreiende an dieser soziologischen Erkenntnis ist ja, dass sie uns den Weg aus der Falle aufzeigt.
Inwiefern?
Naja, wenn wir verstehen, dass wir oft nur performen, dann können wir auch bewusst damit aufhören. Luxus zum Beispiel zielt fast immer darauf ab, jede Form von Reibung zu eliminieren.
Stimmt. Das Hotel organisiert den Transfer, alles ist geregelt.
Genau. Das Klima ist angenehm auf 22 Grad temperiert. Das Essen ist an den westlichen Gaumen angepasst. Alles ist samtweich. Aber die psychologische Forschung zeigt uns ganz klar, dass Erinnerungen durch Reibung entstehen.
Durch Reibung?
Ja, der emotionale Spike, der passiert genau dann, wenn wir uns in einer fremden Stadt heillos verlaufen. Oder wenn wir den letzten Bus verpassen und plötzlich per Anhalter fahren müssen. Oder wenn wir uns mit Händen und Füßen auf einem lokalen Markt verständigen.
Ja, das sind am Ende die Geschichten, die man jahrelang erzählt.
Eben. Wahres Urlaubsglück hängt überhaupt nicht vom Budget ab. Es entsteht in dem Moment, in dem wir uns erlauben, die Kontrolle abzugeben, wenn wir die Kultur wirklich auf uns prallen lassen, anstatt sie nur durch die getönte Scheibe eines klimatisierten Tourbusses zu betrachten.
Das leuchtet extrem ein. Wenn wir also diese ganze Performance für die Galerie einstellen, wie funktioniert dann eigentlich biologisch und psychologisch so eine echte, tiefgreifende Erholung für unseren Körper?
Da hat die Wissenschaft laut Lage eine ziemlich bittere Pille für uns.
Oh oh.
Der physiologische Erholungseffekt, also das Absinken der Stresshormone, der ist oft schon nach 4 Wochen im Alltag wieder komplett verflogen.
Nach 4 Wochen schon. Egal, wie lange ich weg war.
Egal, wie lange du weg warst. Aber die Rückseite der Medaille ist dafür umso faszinierender. Ein Kurztrip kann nämlich exakt denselben tiefen Erholungseffekt haben wie eine 3-wöchige Fernreiseexpedition.
Ach was.
Ja. Biologisch gesehen ist die Dauer der Reise zweitrangig. Das Nervensystem braucht keine 21 Tage, um den Cortisolspiegel zu senken. Echte Erholung stützt sich da laut Forschern auf 3 zentrale Säulen.
Okay, welche sind das?
Erstens, Zeitsouveränität. Das heißt, du hast keinen fremdbestimmten Zeitplan. Niemand sagt dir, wann ein Meeting beginnt oder wann dein Museumsslot gebucht ist.
Klingt schon mal himmlisch.
Zweitens, Zweckfreiheit. Und das ist für moderne Leistungsmenschen enorm schwer auszuhalten.
Oh ja.
Es bedeutet, Dinge zu tun, ohne sich dabei in irgendeiner Form optimieren zu wollen. Also, einen Roman lesen, aus dem man fachlich überhaupt nichts lernen kann. Oder einen Spaziergang machen, ohne auf der Smartwatch ständig die Schritte oder den Puls zu tracken. Einfach nur sein.
Einfach nur sein. Das müssen viele echt wieder üben. Und die dritte Säule?
Die dritte ist Muße.
Wobei uns bei der Muße doch der digitale Dauerbeschuss radikal in die Quere kommt, oder? Also dieser Zwang, ständig erreichbar zu sein, der blockiert das doch völlig.
Absolut.
Lion Angel zitiert da eine Untersuchung, die mich wirklich sprachlos gemacht hat. Also allein der komplette Verzicht auf Bildschirmzeit im Urlaub gibt deinem Gehirn einen derartigen Aufmerksamkeitsboost, dass du kognitiv agierst, als wärst du auf einen Schlag 10 Jahre jünger.
Ist das nicht verrückt?
10 Jahre. Und gleichzeitig ploppt auf TikTok ja dieser völlig absurde Trend auf, der sich Raw Dogging nennt.
Oh ja, das Konzept, bei dem Menschen auf Langstreckenflügen komplett auf Unterhaltung verzichten?
Ja, die sitzen da 12 Stunden im Flieger nach Tokio, haben keine Kopfhörer drin, gucken keinen Film, lesen kein Buch und starren buchstäblich den halben Flug stumm auf diese Stoffstruktur der Kopfstütze vor ihnen.
Mhm.
Also, ist das unser voller Ernst? Müssen wir uns jetzt zwingen, in so einen fast schon komatösen Zustand der Langeweile zu verfallen, nur um unser gestresstes Gehirn zu retten?
Ich sag mal so, so bizarr dieser Trend auf den ersten Blick wirken mag, er trifft einen neurobiologischen Kern.
Echt jetzt?
Ja. Wenn unser Gehirn nichts zu tun hat, schaltet es in das sogenannte Default Mode Network, das Ruhezustandsnetzwerk. Und erst in diesem Zustand der absoluten Reizarmut beginnt der Geist überhaupt, Erlebtes zu sortieren.
Ah, okay.
Er verarbeitet emotionale Eindrücke und knüpft kreative Verbindungen. Wir berauben uns dieser essentiellen Funktion komplett, wenn wir jede Warteschlange und jeden Flug sofort mit einem Podcast, Musik oder Social Media überkleistern.
Wir lassen gar keine Lücken mehr.
Genau. Stell dir mal vor, du stehst tief im argentinischen Patagonien vor so einem atemberaubenden Gletschergebirge.
Traumhaft.
Aber anstatt diesen monumentalen Anblick und auch diese eisige Kälte einfach mal wirken zu lassen, zückst du dein Handy, weil du dank eSIM-Karte auch am Ende der Welt perfekten Empfang hast.
Ja, natürlich, man muss es ja zeigen.
Und dann streamst du das Ganze live in die Familia-Gruppe, checkst danach noch kurz die Slack-Nachrichten aus dem Büro nur mal ganz schnell und likest noch ein paar Bilder.
Und die Magie ist weg.
Dein physischer Körper steht zwar im patagonischen Wind, aber dein Nervensystem ist immer noch tief in der toxischen Bürodynamik in München oder in irgendeinem virtuellen Streit auf Twitter gefangen. Digitaler Minimalismus ist wirklich der ultimative und das ist das Schöne, völlig kostenlose Luxus auf Reisen.
Mhm.
Er ist die zwingende Voraussetzung dafür, um das Gefühl der Fremde überhaupt aushalten und genießen zu können.
Weißt du was, dann lass uns diese abstrakten Erkenntnisse jetzt mal in konkretes Handwerkszeug übersetzen.
Sehr gerne.
Wie werden wir wieder entspannte Reisende? Philipp Lage destilliert aus seiner ganzen Analyse ja 4 goldene Regeln.
Richtig.
Regel Nummer 1 nennt er radikales Anti-Sightseeing. Die Philosophie dahinter lautet JOMO statt FOMO. Also Joy of Missing Out, die echte Freude daran, bewusst Dinge zu verpassen, indem man mindestens die Hälfte der geplanten Highlights von vornherein von der Liste streicht.
Ein sehr starker Ansatz.
Aber da muss ich mal hart reingrätschen, wenn ich 2000 Euro für Flüge und Hotels in Japan ausgegeben habe, dann lasse ich doch nicht den Tokyo Tower oder den Kaiserpalast einfach weg, nur um mich in JOMO zu üben. Da sträubt sich doch alles in mir.
Das verstehe ich. Genau dieser Reflex ist ja auch absolut menschlich, aber er entspringt eben wieder exakt dieser Optimierungslogik, über die wir gesprochen haben.
Okay, erwischt.
Wenn du deinen Tag von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends mit Sehenswürdigkeiten vollstopfst, um den Return on Investment für deine 2000 Euro zu maximieren, dann hast du am Ende vielleicht wahnsinnig viele Fotos, aber du bist emotional völlig erschöpft. Anti-Sightseeing bedeutet ganz bewusst Leerlauf zu kreieren.
Also einfach mal nichts tun.
Genau. Nur wenn du nachmittags ungeplant mal 2 Stunden auf einer Parkbank sitzt, gibst du dem Zufall überhaupt die Chance, in deinen Urlaub einzutreten. Dann kommst du vielleicht mit Einheimischen ins Gespräch oder du entdeckst ein kleines Café, das in absolut keinem Reiseführer steht.
Ja, das stimmt. Das sind diese kleinen Momente.
Diese ungeplanten Momente sind es, die dir noch Jahre später als lebhafte Erinnerung bleiben. Nicht der 100. Tempel, den du abgehakt hast.
Okay, der Mut zur Lücke schafft also Raum für Zufälle. Finde ich gut. Das führt uns direkt zur Regel Nummer 2, der persönliche Reisekompass. Anstatt die standardisierten Must-Sees eines Landes abzuhaken, sollte man einfach seinen eigenen Passionen folgen. Wenn du zum Beispiel eine Schwäche für Vintage-Kameras hast, dann verbring deine Tage in Tokio doch damit, durch kleine, staubige Fotoläden zu stöbern.
Exakt.
Zwing dich nicht, den Schrein zu besuchrichtigen, nur weil dir die Top-10-Liste im Internet sagt, dass du das gesehen haben musst.
Und das ist auch neurologisch super sinnvoll. Dieser Fokus auf die eigene Leidenschaft, der triggert in unserem Gehirn den sogenannten Flow-Zustand. Du gehst völlig in einer Tätigkeit auf, das Zeitgefühl verschwindet komplett und diese intrinsische Motivation überlagert jeglichen Stress.
Das klingt wirklich nach echtem Urlaub. Und Regel Nummer 3 erfordert dann noch einen kleinen Paradigmenwechsel in unserer inneren Haltung. Demut und Akzeptanz.
Ganz wichtig.
Wir müssen einfach verinnerlichen, dass wir Gäste in einem fremden Ökosystem sind. Wir sind keine Weltretter und wir sind auch nicht plötzlich Locals, nur weil wir mal 3 Tage durch Lissabon spaziert sind. Reisen ist ein immenses Privileg.
Absolut. Und wer mit Demut und Dankbarkeit an einen neuen Ort tritt, der verliert sofort diesen Drang, dem Ort oder den Menschen vor Ort seinen eigenen Willen oder Rhythmus aufzwingen zu wollen. Man wird viel entspannter.
Das ist ein sehr heilsamer Gedanke, finde ich. Und die 4. Regel, die ist quasi ein absolutes Plädoyer für den kleinen Geldbeutel. Mikroabenteuer.
Oh ja.
Wir haben ja vorhin gelernt, dass der biologische Erholungseffekt und der Abbau von Cortisol gar nicht wissen, ob du gerade in Neuseeland oder in Niedersachsen bist.
Dem Körper ist das egal, ja.
Also ein Wochenende, an dem du mit dem Fahrrad in die nächste Kleinstadt fährst, dir dort den Wind um die Nase wehen lässt und abends echt erschöpft, aber glücklich ins Bett fällst, das kann exakt dieselben Flow-Erlebnisse auslösen wie eine teure Fernreise nach Südostasien.
So ist es.
Ich finde das ehrlich gesagt unglaublich ermutigend. Wenn wir unseren inneren Kompass neu ausrichten, den digitalen Lärm aussperren und vor allem aufhören, für die Bewertung anderer zu reisen, dann ist jede Form des Urlaubs großartig.
Ganz genau.
Egal ob Camping, der Pauschalurlaub am Strand oder eben der Roadtrip im gemieteten Fiat.
Wir gewinnen dadurch einfach die Souveränität über unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit zurück. Wir reisen wieder für uns selbst.
Ja, sehr schön gesagt. Bevor wir aber jetzt zum Ende kommen, gibt es da noch eine ganz entscheidende, fast schon provokante Beobachtung aus Lages Buch. Ein Gedanke, der echt weit über das Kofferpacken hinausgeht.
Ja, Lage stellt am Ende eine fast schon philosophische These auf.
Mhm.
Er schreibt, wir reisen, wie wir leben. Wenn wir uns das ganze Jahr über so verzweifelt danach sehnen, aus unserem Alltag auszubrechen.
Und auf den Urlaub hinfiebern.
Genau. Und wenn wir dann im Urlaub unbedingt diese absolute, totale Ruhe und Zweckfreiheit brauchen und sie dann paradoxerweise oft gar nicht aushalten, weil unser System auf ständigen Alarm programmiert ist.
Ja.
Dann ist unser Urlaubsverhalten vielleicht gar nicht das eigentliche Problem.
Wow, das dreht die Perspektive wirklich komplett. Wenn wir den Urlaub also als Notausgang brauchen, um nicht an unserem eigenen Leben zu ersticken, dann sollten wir uns vielleicht weniger fragen, wohin die nächste Reise geht.
Richtig.
Sondern eher, wie wir unseren ganz normalen Dienstagvormittag im November so umgestalten können, dass wir nicht mehr mehrmals im Jahr das zwingende Bedürfnis verspüren, vor ihm in ein Flugzeug flüchten zu müssen.
Das ist der Kern.
Wenn wir etwas mehr von dieser Zweckfreiheit und der Muße in unseren Alltag einbauen, dann wird der Urlaub wieder das, was er sein sollte. Eine wunderschöne Bereicherung des Lebens und keine Flucht davor.
Schön zusammengefasst.
Denk also beim nächsten Mal, wenn du vor dem offenen Koffer stehst, genau daran. Lass diesen Optimierungsdruck einfach im Schrank liegen. Pack wirklich nur das ein, was du brauchst. Wir danken dir sehr fürs Mitdenken heute. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören und eine gute, entspannte Reise.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drenseck. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!